Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Service-Experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistungen. Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und wir sprechen heute über das Thema Diversity im Service. Wir wollen also einmal gucken, was heißt Diversity eigentlich oder was kann man darunter verstehen, und eben auf der anderen Seite, wenn ich mich mit Diversity beschäftige im Unternehmen oder in der Serviceorganisation, wie kann ich das konkret machen, wie kann ich das umsetzen, welche Ansätze muss ich da auch wählen. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Bei mir ist Sun Tzu Kim von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er ist Professor für Marketing und Service Management sowie Botschafter für Diversity. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, herzlichen Dank.
Ja, ich habe es gerade gesagt, oder ich habe eine Position genannt, Botschafter für Diversity. Da müssten Sie gleich mal so ein bisschen aufklären, was meint das eigentlich und was machen Sie da und wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also ich bin ja im Kern erstmal Professor an der Hochschule.
Ja.
Aber das Thema Diversity beschäftigt mich nicht von Anfang an, aber schon jetzt sehr, sehr lange inzwischen. Und ich habe jetzt auch verschiedene Projekte und Aufgaben innerhalb unserer Hochschule übernommen rund um das Thema Diversity. Zum Beispiel bin ich in der Co-Projektleitung für das Diversity Audit unserer Hochschule. Da bin ich sehr engagiert und ich habe ein Projekt, wo es auch um das Thema geht, Diversity im Kontext von Employer Branding und Recruiting, so nenne ich es jetzt mal. Und wieso komme ich dazu? Einmal durch persönliche Betroffenheit als, ich sag mal, Mensch mit Migrationserfahrung in Deutschland. Das ist so ein Faktor. Aber vor allen Dingen, seit meine Tochter da ist, die ist jetzt inzwischen 7 Jahre alt, und wir als Familie und sie als Kind auch Erfahrungen macht hier in Deutschland, die ich auch schon vor 40 Jahren gemacht habe als Kind, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Und aus der Motivation heraus beschäftige ich mich auch noch zunehmend mehr und engagiere mich noch viel mehr zum Thema Diversity über Rassismus hinaus, auch rund um die anderen Diversity-Dimensionen.
Mhm. Genau, Sie haben auch gerade schon gesagt, dass Sie auch Professor an der Hochschule sind. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Was machen Sie da? Und vielleicht auch noch mal so einen Blick auf die duale Hochschule. Also ich denke, das ist auch vielen im KVD bekannt, gerade die duale Hochschule Baden-Württemberg. Aber wenn Sie da noch mal so 2, 3 Aspekte zu Ihrer Arbeit sagen und auch zu der Hochschule an sich.
Ja, gerne. Also die duale Hochschule Baden-Württemberg, wir sind die Erfinder des dualen Studiums. Wir feiern jetzt demnächst unser 50-jähriges Jubiläum als Hochschule. Und das duale Studium ist dadurch geprägt, dass unsere Studierenden das theoretische Studium zum Bachelorabschluss dann bei uns an der Hochschule am Campus machen, aber die Hälfte des Studiums dann im Unternehmen verbracht wird, in den sogenannten Praxisphasen bei dualen Partnern, sodass man eben Theorie und Praxis innerhalb des Studiums zu gleichen Teilen lernt und damit auch schon viel schneller und viel besser auf die Berufspraxis vorbereitet ist und auch viel besser auch die Theorie mit der Praxis verbindet und auch lernt, wie das zusammenhängt. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und in dem Kontext bin ich in erster Linie erstmal Professor eben für die Themen Marketing und Service Management. Ich hatte vorher Berufserfahrung in der Industrie, auch in diesen Bereichen, und kann das eben auch mit in das Studium mit einbringen, in die Lehre. Und die letzten 10, 11 Jahre war ich dazu auch noch Leiter der Außenstelle Bad Mergentheim, also auch in der Hochschulleitungsfunktion tätig, also auch an anderer Stelle in der Hochschule. Und so habe ich halt verschiedene Erfahrungen und Einblicke in das Hochschulmanagement im Kontext der Zusammenarbeit mit Studierenden, auch mit dualen Partnerunternehmen. Wir haben als duale Hochschule bundesweit über 9000 Partnerunternehmen, die insgesamt um die 33.000 Studierende ausbilden. Also wir gehören auch zur größten Hochschule des Landes Baden-Württemberg. Also das sind so ein bisschen die Rahmeninformationen, Faktoren rund um unsere Hochschule.
Genau, und dann eben das Thema Diversity. Das ist aber auch ein Aspekt im Hochschulkontext bei Ihnen. Also das ist auch mit einer Aufgabe.
Genau, das ist, wir haben es uns zur Aufgabe ganz bewusst gemacht, aus verschiedenen Gründen heraus, weil wir sehen, dass unsere Studierenden teilweise auch schon sehr divers sind oder eigentlich auch diverser werden sollen und müssen, auch weil unsere dualen Partnerunternehmen das gleiche Thema haben wie viele andere Unternehmen auch. Man braucht halt mehr Nachwuchskräfte, man braucht mehr Auszubildende, auch duale Studierende, und die kann man eben auch gewinnen, wenn man diverser und offener ist für diese Themen, auch für bestimmte Zielgruppen, die man vielleicht bisher nicht angesprochen hat. Und wir merken eben auch, dass Diversity auch in der Lehre, im Studium eine ganz große Rolle spielt und Qualität verbessern kann und Kompetenzen verbessern kann. Und selbst für uns als Hochschule merken wir, wenn wir mehr Diversity in den Fokus rücken und uns bewusster damit beschäftigen, ist es für uns auch wichtig, da hochqualifizierte Menschen zu finden, zum Beispiel als Professorin oder Professor. Also da gibt es viele Aspekte, die da zusammenkommen an der Stelle.
Jetzt haben wir schon an ein paar Stellen auch über das Thema Diversity gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal einmal den Fokus auf den Begriff legen. Was meint Diversity vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Perspektive? Was verstehen Sie darunter, wenn Sie damit arbeiten, mit dem Begriff?
Ja, sehr gerne und auch eine gute und wichtige Frage. Also Diversity per se, also die Vielfalt, wenn man das den deutschen Begriff jetzt mal benutzt, beschreibt erstmal nur den Zustand, dass es halt eine Vielfalt unter den Menschen gibt, die verschiedene Erfahrungen, Merkmale haben können. Ja, wenn man sich die Charta der Vielfalt anschaut, da sind wir auch Unterschreiber sozusagen als Hochschule bei dieser Charta der Vielfalt, da werden klassischerweise 7 Vielfaltsdimensionen genannt. Das geht dann zum einen über die ethnische, nationale Herkunft, Geschlecht spielt eine Rolle, geschlechtliche Identität, körperliche, geistige Fähigkeiten, was häufig auch mit dem Begriff der Schwerbehinderung meistens dann gleichgesetzt wird. Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung, das Alter ist natürlich auch eine Dimension im Rahmen der Vielfalt und neuerdings auch seit kurzem die soziale Herkunft. Und da bringt jeder verschiedene Erfahrungen und auch Merkmale mit und die Anerkennung, dass es diese Merkmale gibt und dass sie auch zu unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Ausprägungen führen, das ist im Prinzip erstmal die Beschreibung von Vielfalt, dass es da einfach verschiedene Aspekte gibt, die man sich anschauen kann oder die man berücksichtigen kann.
Und jetzt aus Ihrer persönlichen Sicht, gibt es da noch irgendwie Ergänzungen oder legen Sie vielleicht auch nochmal andere Schwerpunkte dann, wenn Sie tatsächlich auch mit dem Begriff arbeiten?
Ja, nee, Schwerpunkte würde ich gar nicht anders setzen, sondern vielleicht nur die Ergänzung. Diversity und Vielfalt als Merkmale oder als Unterschiede, die da sind, das ist das eine. Und oft reden wir ja auch im Management-Kontext über Diversity Management und da geht es halt noch ein bisschen weiter, gerade im Arbeitskontext, um das Organisieren oder den Umgang mit Diversity im Arbeitskontext. Also das ist nochmal eine andere Facette, die dann sehr speziell auf den Arbeitskontext dann ausgerichtet ist. Und ich habe, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung oder auch inzwischen Einstellung und Haltung zum Thema Diversity ist, ich habe früher lange immer gedacht, okay, es gibt Unterschiede. Man will doch versuchen, Diskriminierung, Abgrenzung, Ausgrenzung zu verhindern. Also dieser Ansatz, ich muss irgendwie Regeln aufstellen, ich muss Quoten schaffen, ich muss irgendwie Dinge verhindern und oder auch fördern ganz bewusst. Davon bin ich inzwischen persönlich weggekommen und ich habe vielmehr so die Haltung, die auch ich auch oft erlebe, auch bei anderen, die sich viel länger und viel intensiver damit beschäftigen als ich, die dann sagen, naja, es geht doch am Ende darum, dass alle Menschen jetzt im Arbeitskontext oder auch bei uns, alle Studierenden und alle Menschen, die dort tätig sind, doch keine Angst haben müssen, diskriminiert zu werden, nicht befürchten müssen, diskriminiert zu werden. Also ein sicherer Ort, einen sicheren Ort vorfinden in Arbeit oder Studium, wo man eben nicht damit rechnen muss oder befürchten muss, dass man diskriminiert wird. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Und das ist auch so mein Credo, was ich versuche, in meinen verschiedenen Kontexten auch immer wieder einzubringen oder mich dafür zu engagieren. Aber das sehen manche anders, ein bisschen anders in Facetten auch. Aber wie gesagt, das ist so der Punkt, der für mich dabei im Moment die größte Rolle spielt.
Jetzt haben Sie gerade auch von Haltung gesprochen. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer nochmal einsteigen, bevor wir gleich auch auf den beruflichen Kontext kommen oder eben auf den unternehmerischen Kontext. Sie haben von Haltung gesprochen, das ist ja dann immer eine Frage der Perspektive, also welche Perspektive nehme ich ein, gerade auch im Dialog oder in der Kommunikation mit anderen Menschen. Wenn ich jetzt an das Schlagwort Behinderung denke, was Sie vorhin genannt haben, da gibt es ja auch mal so eine Frage von Sichtweisen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Raoul Krauthausen denke, der davon spricht, man soll nicht immer Behinderung sagen, sondern es ist halt einfach ja eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit oder Fertigkeit. Also einfach da auch nochmal zu sehen, aus welcher Perspektive benutze ich welchen Begriff und wie sehe ich dann auch Menschen? Ist das für Sie auch eine Herausforderung, tatsächlich da dann auch immer diesen Blick zu haben?
Ja, das ist mit einer der größten Herausforderungen, die Frage der Perspektive, auch die Verwendung von Begrifflichkeiten. Ja, das ist immer, also das mit der Behinderung und Schwerbehinderung ist ein wunderbares Beispiel, weil gerade nicht, ich sag mal, eingeschränkte oder behinderte Menschen nutzen dann Begriffe über andere oder für andere, vermeintlich, weil es irgendwas beschreibt, und die Betroffenen selbst werden dann gezwungen, sich mit den Begriffen auseinanderzusetzen, obwohl sie sich selbst gar nicht so sehen oder gar nicht so abgestempelt werden wollen. Und das kann man auf alle anderen Aspekte auch übertragen. Ja? Will ich denn als Mensch deklariert werden oder bewertet werden, jetzt als Mensch mit Migrationserfahrung zum Beispiel? Ja? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man sich über diese Perspektiven bewusst Gedanken macht, das reflektiert, gerade wenn ich zu den Menschen gehöre, die vielleicht bisher wenig oder gar keine Abgrenzung oder Diskriminierung erfahren haben oder nicht einer dieser vermeintlichen Gruppen zugeordnet werden kann. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tatsächlich nochmal reflektiert und dann genau diesen Begriff der Vielfalt einfach mal für sich mal versucht zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil dann kann man sich auch viel mehr damit beschäftigen, ob und wie das, was man sagt und tut, auch auf andere wirkt. Also nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch auf das Umfeld, die das ja mitbekommen, wie man über bestimmte Dinge redet oder wie man bestimmte Dinge formuliert oder welche Perspektive man dadurch einnimmt, weil man bestimmte Begriffe verwendet. Das ist eine riesen Herausforderung. Das ist auch ein Thema, glaube ich, was man nicht innerhalb, also mit einer Schulung oder irgendwie so mal lösen kann, sondern das ist Erfahrung, das ist Reflektieren, das ist auch das ständige Ausüben und Üben dieser Reflexion. Da hängt vieles dran an der Stelle.
Ja. Aber da würde ich dann, glaube ich, auch eben Verantwortung auf beiden Seiten sehen. Also eben auf der einen Seite das Reflektieren, wie Sie gerade gesagt haben. Also dass ich auch verstehe, was auf der anderen Seite das auslöst, was ich sage. Aber auf der anderen Seite auch dann zu sagen, das wird aus einem bestimmten Kontext heraus gesagt, das muss man auch verstehen und dann aber auch eben das offen ansprechen. Also sind ja dann Herausforderungen auf beiden Seiten im Prinzip.
Richtig. Das ist die Herausforderung auf beiden Seiten, weil was sehr schnell passiert ist, dass die Betroffenen, die dann denken, ja, warum sagt der das jetzt so und das ist ja böse gemeint, dass man das eben nicht sofort als Vorwurf zurückspiegelt. Das passiert vermeintlich häufig und das hängt immer natürlich vom Kontext ab, wie ist etwas gemeint oder gesagt worden. Aber die Verantwortung liegt tatsächlich auf beiden Seiten, dass man das auch anspricht und dann im Zweifel nicht vorwurfsvoll anspricht, sondern vielleicht auch erklärt oder auch da, wo es geht, Verständnis dafür hat, warum der andere das vielleicht so sagt, aber das auch anspricht. Das ist die eine Verantwortung, aber auch die vom anderen, die eben etwas sagen oder vermeintlich nicht reflektiert sagen, weil sie das im Alltag nie reflektieren mussten. Genau, da bin ich aber völlig dabei. Die Verantwortung geht von beiden Seiten aus. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wer muss da zuerst oder muss da einer zuerst, aber das ergibt sich immer aus dem Kontext, glaube ich. Das kann man schwer pauschalisieren an der Stelle.
Genau, es sei denn, es ist offensichtlich, dass jemand tatsächlich einfach Begriffe benutzt, um halt zu diskriminieren. Dann ist es natürlich ein eindeutiger Fall.
Ja, klar. Also das ist natürlich dann absolutes No-Go. Also wenn es geht um bewusste Diskriminierung, bewusste Abgrenzung, bewusste extremistische, abwertende, abfällige Aussagen, das geht natürlich gar nicht. Ja. Da sehe ich sogar die anderen, die nicht angesprochen sind oder nicht betroffen sind, noch viel mehr dann in der Verantwortung, tatsächlich auch da was zu sagen, weil Alltag ist und leider, dass wenn sowas vorkommt und die es dann nur mitbekommen oder sehen oder hören, dann in der Regel nichts sagen und da einfach vorbeigehen oder das geschehen lassen. Und da sehe ich tatsächlich die größere Verantwortung bei denen, die da eigentlich nicht direkt betroffen sind, aber dann was sagen müssten, weil das passiert in unserem Land viel zu wenig und gefühlt immer weniger an manchen Stellen. Mhm. Und da ist wirklich noch viel, viel zu tun aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt einmal auf die Unternehmensseite schauen, Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen mit dem Begriff Diversity Management. Wo sehen Sie da auch dann Herausforderungen oder auch Verantwortung? Also ich meine, das ist ja jetzt vielleicht nochmal ein anderer Raum als jetzt der gesellschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Raum. Ja. Da gibt es ja schon gewisse Spielregeln. Was ist da tatsächlich dann das Diversity Management in der konkreten Praxis im Unternehmen?
Ja, auch da gibt es verschiedene Ansätze natürlich. Aber aus meiner Sicht geht es eben darum, dass man auch wenn man das möchte, und das ist der erste Schritt, sich dessen bewusst zu sein, was möchte man denn und wie möchte man das Thema Diversity und Vielfalt auch im Unternehmen verstehen und angehen. Im ersten Schritt geht es erstmal darum zu sehen, wie wichtig ist uns Vielfalt und wo ist uns Vielfalt tatsächlich für uns wichtig oder relevant. Und dann liegt es im Wesentlichen aus meiner Sicht in der Verantwortung der Geschäftsführung oder der verantwortlichen Personen in einem Unternehmen, die das dann auch wollen und vorantreiben müssen. Und die Herausforderungen liegen dann auf allen Ebenen, also beziehungsweise die auch der Nutzen am Ende des Tages. Da gibt es ganz viele verschiedene Schnittstellen und Ebenen, wo dann Diversity positiv genutzt werden kann, aber immer auch eine Herausforderung darstellt, weil man darf halt nicht vergessen, dass sobald man sich mit der Vielfalt bewusst beschäftigt, es wird automatisch zu sogenannten Reibungen führen und Diskussionen führen und es wird auch Widerstände geben und da muss man sich schon sehr bewusst sein, dass man damit auch umgehen muss und auch da auch versuchen sollte, das auch möglichst, wie soll ich sagen, auch sachlich oder auch empathisch zu tun. Das sind eigentlich so aus Management-Sicht die großen Herausforderungen. Wenn man so eine vielfaltsorientierte Kultur im Unternehmen haben möchte, muss man sich auch bewusst sein, was alles damit zusammenhängt.
Also ich glaube, das ist dann auch wieder vielfach einfach ein Kommunikationsthema, also tatsächlich dann auch die Mitarbeitenden mitzunehmen, dass auch verstanden wird, was gemacht wird, warum das gemacht wird oder eben auch die dann abzuholen. Also seid ihr auch dabei, also genau. Ein Beteiligungsprozess wäre dann ja auch wahrscheinlich einfach fällig, das zu tun. Und wie Sie gerade gesagt haben, das umzusetzen ist ja jetzt nicht so, ab 1.12. machen wir Diversity im Unternehmen. Also sowas kann man ja nicht einfach so planen und jetzt sagen, ab jetzt ist das gültig, sondern es ist ja dann auch ein Prozess im Prinzip.
Genau, es ist ein langer, langer Prozess. Also das ist wie ein Marathon im Prinzip, der viele Schritte erfordert. Da geht es um die Kolleginnen und Kollegen im Haus abzuholen, mitzunehmen, das zu erklären, zu kommunizieren, den Raum zu geben, das zu reflektieren. Es geht aber auch vor allen Dingen darum, das vorzuleben. Also es hilft ja nichts, wenn die Geschäftsführung sagt, uns ist Diversity wichtig und wir brauchen es, um irgendwie Führungskräfte zu gewinnen zum Beispiel. Man muss es ja auch vorleben, weil im Alltag genau diese Diversity oder Vielfaltsorientierung nicht vorgelebt wird, dann sagt man sich ja schön, dass wir das jetzt wichtig finden, aber wenn es doch selbst die Geschäftsführung oder die Leute nicht machen im Unternehmen, dann wird das ja auch nicht ernst genommen. Also das ist schon ein, wenn man so will, Schlagwort so Change Management, ist, das gehört halt mit dazu, weil am Ende des Tages geht es auch um eine Unternehmenskultur, die da ganz stark betroffen ist. Und wir wissen ja, Unternehmenskulturen kann man eben nicht von heute auf morgen mal so auf links krempeln, sondern da braucht man echt einen langen Atem und viel Geduld und viel Ausdauer und viel Zeit auch dafür, solche Dinge auch zu verändern oder auch dann ja einfach anders zu machen.
Ja, ich glaube, dann ist aber auch schon eine Herausforderung, den Rahmen auch klar zu setzen. Also, dass man auch dann im Unternehmen weiß, das ist das, was wir unter Diversity verstehen. Nicht, dass man dann nachher sagt, ja, das, der und der Aspekt, der passt mir jetzt gerade nicht, den klammern wir jetzt mal aus. Also, das wäre dann ja nicht möglich im Prinzip.
Ja, kommt drauf an, würde ich sagen. Also, es ist natürlich wäre es schön, wenn man Diversity möglichst komplex und allumfassend versteht, aber ganz praxisorientiert gesprochen ist es aus meiner Sicht, das ist eine ganz persönliche Sicht, jetzt auch okay zu sagen, okay, wir wissen, was man unter Diversity in der Gänze eigentlich versteht, aber lass uns doch mal mit kleinen Schritten anfangen und jedes Unternehmen ist anders, alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, die Strukturen sind anders, die Kunden sind auch unterschiedlich, das hängt manchmal von den Branchen auch vielleicht ab. Da kann man vielleicht auch ein paar Punkte erstmal nach vorne stellen und andere Aspekte nach hinten, ohne dass man vielleicht das große Ganze aus dem Blick verliert. Aber es macht schon Sinn, ganz pragmatisch auch natürlich Teilschritte zu machen, zu priorisieren, auch mal bewusst zu sagen, ja, von mir aus jetzt Schwerbehinderte sind auch ein Thema, aber wir haben zwei andere Themen, da können wir uns besser erstmal drum kümmern, schneller drum kümmern und das andere machen wir vielleicht später. Aber das ist dann fair, finde ich, das auch dann so zu kommunizieren, zu sagen, was man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also ich würde sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie das Unternehmen gestrickt ist oder was man auch tatsächlich sich vornimmt oder auch schaffen kann. Auch da würde ich sagen, lieber überhaupt was machen und in kleinen Schritten machen, als irgendwie zu sagen, ach, das ist viel zu groß und komplex, wir fassen uns gar nicht an.
Ja. Jetzt haben wir einmal eben auf das Unternehmen an sich geschaut und dann eben eine Stufe darunter auf die Führungskräfte oder für die Geschäftsführung, wenn wir jetzt mal in die Mitarbeiterschaft in sich reinschauen, in die Teams, gibt es da Erfahrungen, wenn ich da Diversität umsetze, wie diverse Teams zusammenarbeiten, auch jetzt im Gegensatz vielleicht zu homogenen Teams, die aufgebaut sind?
Ja, da gibt es jede Menge Studien und auch Erfahrungen dazu, also auch schon sehr, sehr lange. Ich glaub, eine der letzten, die jetzt mal öffentlich geworden sind, auch ein bisschen im Business-Kontext, ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von McKinsey. Also man weiß schon sehr, sehr lange, dass diverse Teams, also Teams, die eben nicht homogen sind, die nicht alle so die gleichen Charaktere und Menschen drin haben, in der Regel viel, viel innovativer und kreativer sind in dem, was sie am Ende erarbeiten. Das ist ziemlich gesichert und das ist also eine Erkenntnis, die es schon lange gibt. Wobei man dazu aber sagen muss, einschränkend oder auch einfach aufklärend, das heißt nicht unbedingt, dass diese Teams viel effizienter oder viel produktiver sind, je nachdem, wie man Produktivität definiert, weil, wie vorhin schon angedeutet, diverse Teams oder Menschen, die sehr unterschiedlich sind, die haben im Zweifel auch mehr Reibungen in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit. Die müssen viel mehr miteinander klären. Die müssen viel mehr vielleicht Kompromisse eingehen. Die werden sich vielleicht auch viel mehr ärgern übereinander, weil der andere nicht so tickt wie man selber oder der andere nicht sofort der gleichen Meinung ist wie man selbst. Also da steckt auch viel natürlich Energie mit drin. Das darf man nicht vergessen und das gehört aber auch dazu. Aber wenn das angepackt wird und überwunden wird, dann wissen wir sehr gesichert aus vielen verschiedenen Studien, dass diversere Teams, wie gesagt, in der Regel innovativer sind, kreativer sind, in der Regel bessere Lösungen zustande bringen oder Produkte oder auch Services, die dann auch für den Kunden einfach einen größeren Mehrwert liefern. Also das ist, würde ich sagen, ziemlich safe an der Stelle.
Jetzt haben Sie gerade auch schon die Kundenperspektive angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal einmal genauer drauf gucken. Welche Auswirkungen hat das jetzt tatsächlich auch beim Blick auf den Kunden, wenn ich jetzt tatsächlich in diversen Teams arbeite, vielleicht dann eben auch andere Kundenperspektiven nochmal zu verstehen?
Genau, wenn man die Diversität oder Vielfalt der Kunden versteht oder besser versteht, dann wird das dazu führen, dass ich die Sichtweise und Perspektiven der Kunden einfach besser nachvollziehen kann und dadurch eben wahrscheinlich bessere Services und Produkte entwickeln kann oder auch anbieten kann, zum einen. Und zum anderen auch in den Prozessen oder in der Kommunikation, im Umgang mit dem Kunden vermutlich auch viel empathischer oder viel auch kundenspezifischer darauf reagieren kann. Mhm. Weil das ist schon der Vorteil, dass wenn man weiß, was den Kunden so ausmacht oder womit sich der Kunde vielleicht beschäftigt und was ihn vielleicht beschäftigt, dann kann man sich natürlich auch viel besser auf einstellen. Und das kann man in der Regel nur, wenn man auch die Sichtweise des Kunden auch besser versteht. Das gilt grundsätzlich natürlich im Service Management. Aber wenn ein homogenes Team sich mit den Kunden beschäftigt und immer nur eine Sichtweise hat und keine andere kennt, dann kommt man natürlich nicht auf die Idee, dass der Kunde vielleicht noch andere Erfahrungen oder Sichtweisen hat.
Genau, also wenn ich jetzt nochmal eben auf den Service schaue, Sie haben das gerade auch kurz angesprochen, konkret jetzt eben auf Außendienstmitarbeiter oder Servicetechniker, wo wir ja häufig auch den Fall haben, wenn die jetzt im Ausland unterwegs sind, dass wir da interkulturelle Trainings auch anbieten, dass die eben dann auch vorbereitet sind, wenn die jetzt in anderen Ländern, anderen Kulturen unterwegs sind. Das ist ja die eine Perspektive, aber die Frage wäre ja nach dem, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben, auch interkulturelle Trainings vielleicht auch nach innen gerichtet anzubieten. Also zählt auch die Mitarbeiter zu schulen, die jetzt gar nicht vielleicht unbedingt im Ausland arbeiten, sondern eben auch auf diesen Aspekt einzugehen, innerbetrieblich, aber dann eben auch auf den diversen Kunden zu schauen.
Genau, das ist, glaube ich, also ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich, wenn nicht bewusst, aber doch indirekt dann häufig dann auch getan. Oder man bekommt es vielleicht auch mit, auch wenn ich Mitarbeiter im Unternehmen bin, aber gar nicht direkt im Ausland mit dem Kunden zu tun habe, weil es geht auch da darum, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland sitze und mir vielleicht Gedanken über Produkte oder Services mache für Kunden im Ausland oder auch Events oder Veranstaltungen zum Beispiel organisiere, dann macht es ja vielleicht schon Sinn, mal sich zu überlegen, gibt es da bestimmte Feiertage, gibt es kulturelle Aspekte, gibt es in der Kommunikation, in der Werbung Dinge, die ich vielleicht dann nicht tun sollte, gibt es dort vielleicht bestimmte Aspekte, die in den Kulturen oder für bestimmte Menschen in den Kulturen, also mit Blick auf die Diversity-Dimension, vielleicht dann eine besondere Relevanz haben könnten, weil das, was ja hier gilt, muss ja nicht woanders genauso gelten. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, auch da sich mal Gedanken zu machen für gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Deutschland oder jetzt im Headquarter, die dann aber indirekt mit den internationalen Kunden zu tun haben. Mhm. Und zusätzlich hätte es noch den Nebeneffekt, weil im Zweifel muss man davon ausgehen, dass auch die direkten Kolleginnen und Kollegen, egal ob in Deutschland oder im Ausland, aus dem Unternehmen, ja auch eine hohe Vielfalt mit sich bringen. Und das Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen kann auch schon helfen, vieles nochmal anders zu machen, zu überdenken oder besser zu machen. Also da gibt es viele Potenziale, die, glaube ich, auch im Service noch nicht richtig ausgeschöpft sind. Mhm.
Ja, und wenn Unternehmen das jetzt tatsächlich auch mal angehen wollen konkret oder wenn wir auf Serviceorganisationen gucken, die jetzt dann sich mit dem Thema Diversity beschäftigen möchten, was können Sie denen so raten? Also wie geht man an die Sache tatsächlich auch ran?
Ja, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, der erste Schritt wäre tatsächlich, sich mal da, wo es am einfachsten geht oder auch am sinnvollsten im ersten Schritt scheint, sich wirklich Gedanken zu machen, was verstehen wir denn unter Vielfalt, was kann man darunter verstehen, was wollen wir darunter verstehen und wo ist uns Vielfalt wichtig? Und auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, zu schauen, wo passiert denn schon Vielfalt wo wird denn schon Vielfalt orientiert oder diversity-orientiert gedacht und gearbeitet. Man wird überrascht sein. Ich würde einiges darauf wetten, dass wenn man diese Frage mal stellt, wird man überrascht sein, an wie vielen Stellen tatsächlich schon, ich sag mal, Diversity gedacht, getan und also gehandelt wird. Und darauf kann man dann aufbauen. Da kann man sich überlegen, aha, warum machen wir das denn so? Was sind da die Vorteile und können andere davon lernen? Allein sich das mal zu überlegen, wäre schon ein erster guter Schritt. Und ich würde einiges darauf wetten, dass da ganz tolle Sachen dabei rauskommen, wo andere überrascht sind über das, was im Haus alles schon passiert. Und dann kann man über die nächsten Schritte sich Gedanken machen, will man das bewusst weiterentwickeln oder wen betrifft es denn noch, wer sollte noch involviert werden, warum ist das uns an manchen Stellen besonders wichtig? Das ergibt sich dann, glaube ich, relativ schnell.
Genau, das wäre dann vielleicht so ein erster Schritt, so eine erste Herangehensweise für Unternehmen. Wenn ich jetzt noch weiter denke an die Themen, die uns beschäftigen, auch in Unternehmen oder auch bei uns im KVD an der Tagesordnung sind, das Thema Fachkräftegewinnung, ist das auch ein Thema, tatsächlich damit zu arbeiten? Also wenn ich jetzt auch nochmal an das Thema Diversity denke?
Ja, definitiv. Also was wir erkennen in verschiedenen Industrien oder fast schon übergreifend, ist, dass viele junge, aber auch erfahrene Fachkräfte sich zunehmend auch daran orientieren, ob Unternehmen, also Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, diversity-orientiert sind oder nicht. Das heißt, die Menschen wissen, sie können sich quasi auswählen, wo sie arbeiten wollen, und dann sucht man sich eben auch gerne Arbeitgeberinnen, die auch Diversity anbieten oder denen Diversity wichtig ist. Das heißt, in der Konsequenz, wenn ich als Unternehmen nichts zum Thema Diversity sage oder auch nicht tue und auch nicht nachweislich zeigen kann, dass ich das ernst meine, werde ich als Arbeitgeber nicht mehr relevant sein. Das heißt, man wird sich nicht mehr für mich entscheiden. Und andersrum auch, wir wissen auch aus manchen Bereichen, dass zum Beispiel Auszubildende oder Mitarbeiter, die jetzt noch relativ kurz dabei sind, häufig das Unternehmen verlassen oder die Ausbildung abbrechen, weil sie sich in dem Unternehmen nicht wohlfühlen. Also nicht wegen des Jobs an sich fachlich oder der Inhalte, sondern weil das Umfeld dann dazu führt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man wird diskriminiert, man wird ausgegrenzt, hier wird nicht irgendwie diversity-orientiert gedacht, um das mal so zu formulieren. Und deswegen auch viele Mitarbeiter auch wieder gehen. Also mit Blick auf Mitarbeiterbindung ist das genauso ein Faktor. Also das hat eine riesen Relevanz. Und wir bemerken schon, dass in den verschiedenen Industrien das so wichtig genommen wird, dass es tatsächlich bis auf die Agenda der Geschäftsführung gekommen ist, weil am Ende auch das ein wichtiger Faktor ist für die Unternehmen, um auch zukunftsfähig zu bleiben.
Gut, ja, ich denke, das passt soweit in dem Kontext von Service und KVD. Vielen Dank bis hierhin erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie auch uns den Input geliefert haben. Wer sich noch weiter informieren möchte, wir werden in der nächsten Service Today Anfang des Jahres 2024 das Thema Diversity auch nochmal als Schwerpunkt haben, wo wir auch nochmal einen Beitrag von Ihnen enthalten haben. Wer also sich nochmal weiter informieren möchte, kann da auch nochmal reinlesen. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.